ARD.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Heute.
Also ich bin Kontergan geschädigt, bin 1961 geboren. Kontergan war ja ein Schlaf- und Beruhigungsmittel. Also ich bin ein Pharmaskandal sozusagen, ein Produkt von Grünenthal. Ich habe kurze Arme und die Tablette, die hat man damals auf dem Markt verkauft als Schlaf- und Beruhigungsmittel. Und es hat leider die Folge dazu gebracht, dass bei Frauen, die schwanger waren, die dann diese Tablette, weil sie unruhig geschlafen haben und so weiter, wurde das Embryo in der Phase des Wachstums zerstört. Das heißt, meine Arme in der Phase des wachsenden Armes ist zurückgeblieben.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben mit Martin Liss.
Bianca Vogelschmidt ist eine von bis zu 10.000 Personen, die mit schweren Fehlbildungen zur Welt kamen, weil ihre Mütter in der Schwangerschaft das Beruhigungsmittel Kontergan eingenommen hatten. Trotz ihrer Behinderung errang Bianca Vogelschmidt über 20 Jahre hinweg große internationale Erfolge im Dressurreiten. Über Stigmatisierung und Inklusion und über das Glück auf dem Rücken der Pferde spricht Bianca Vogelschmidt in dieser Folge unseres Podcasts Schicksal, die ihr wie alle weiteren Folgen in der ARD-Audiothek finden könnt.
Ich bin in einer Zeit geboren, in einer Zeit des Wirtschaftsaufschwungs. Und behinderte Menschen waren damals nicht gerne gesehen auf der Straße, zum Beispiel. Und das Schicksal hat eher meine Mutter und mein Vater abgekriegt. Ein Kind auf die Welt wird geboren mit der Aussage des Arztes zu meiner Mutter, sie haben eine Missgeburt. Und da ging es eigentlich richtig los. Aber es war für die Eltern, also ich kann jetzt von meinen Eltern sprechen, schon schwierig. Sie waren jung, ich war das erste Kind. Mein Vater war unter anderem auch noch Apotheker. Aber mein Vater wusste es nicht. Mein Vater hat es selber genommen in seiner Prüfungsphase, um ruhig zu bleiben. Männer haben es auch genommen, wenn Menschen Angst haben vor Prüfungen, wibbelig werden. Das hat schon was beruhigt. Aber damals gab es keine Rezeptpflicht. Und durch unseren Skandal ist auch die Rezeptpflicht eingeführt worden. Aber unsere Eltern mussten unglaublich viel kämpfen. Und eine Firma wie Grünenthal, die hat alles Mögliche in Bewegung gesetzt, dass sie gewinnen. Letztendlich zur Folge mit jahrelangem Prozess hat dann Grünenthal und die Bundesregierung sich zusammengesetzt, haben dann sozusagen einen Fonds gemacht, in der Hoffnung, dass wir nicht das 18. Lebensjahr erreichen. Sodass wir wenigstens eine kleine Rente bekommen, damit man uns unterstützen konnte.
Bianca ist 1,60 Meter groß. Sie hat normal lange Beine, aber ihr fehlen die Arme. Ihre Hände beginnen direkt an der Schulter und haben nur jeweils 4 Finger. Was für andere eine schwere Behinderung darstellt, ist für sie eine Normalität, mit der sie gelernt hat zu leben.
Wir haben es ja nicht anders kennengelernt. Wir haben es ja von Geburt an. Und ein Kind lernt, was nicht da ist, anders zu kompensieren. Wir haben auch einige von uns, die haben einen Finger an der Schulter. Die haben gelernt, mit den Füßen alles zu machen. Also was nicht da ist und nicht ersetzt werden kann. Gut, hätte man uns gerne Prothesen angesetzt, damit wir der Normalität früher entsprechen sollten. Aber die waren einfach zu schwer. Viele haben es durchgehalten. Oder irgendwann mal haben sie sie auch abgeworfen, weil wir haben es nicht anders kennengelernt, weil nichts da ist. Ich glaube, für einen Menschen, der jetzt einen Arm verliert, durch einen Unfall, durch eine Krankheit und, ist das wieder was ganz anderes. Da fehlt was, weil das ist schon im Kopf angesetzt sozusagen.
Normalität, das ist vor allem Biancas Mutter besonders wichtig. Sie will, dass ihr Kind gemeinsam mit anderen nicht behinderten Kindern aufwächst und das zu einer Zeit, in der Inklusion noch kein Thema ist. So erlebt Bianca eine eher unbeschwerte und glückliche Kindheit.
Ich bin meiner Mutter, meiner Oma, meinem Opa und also auch meinem Vater, meinem Bruder unglaublich dankbar, besonders meine Mutter. Das hört sich jetzt sehr salopp an, aber so war es auch. Sie hat mich ganz früh auf die Straße geschmissen. Hat gesagt, Kind, geh ruhig mit anderen Kindern spielen. Sie war in ihrer saloppen Art, hat sie schon Inklusion vorgelebt. Das heißt, sie wollte nicht, dass ich in einen behinderten Kindergarten ging. Ganz kurz war ich in Köln in der Mommsenstraße. Da wurde extra ein Kindergarten eröffnet für Kontergangeschädigte. Aber da hat man mich schnell weggeholt, weil meine Mutter gesagt hat, nee, das Kind soll hier im Dorf groß werden und nicht anders. Ich habe da in der Zeit gar nicht gemerkt, dass ich anders bin. Wissen Sie, wann ich das gemerkt habe? Ich war früher als Kind ein Heintje-Fan. Und meine Oma machte mir mal eine Freude und ist mit mir nach Bonn in ein Heintje-Konzert gegangen. Und in der Pause sitzt da ein Mädchen, blond, schlank, und sah genauso aus wie ich. Und da ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, dass ich das auch sein könnte. Aber dadurch, dass meine Eltern gar nicht Thema Behinderung jeden Tag aufs Butterbrot geschmiert hat und das regelrecht normal, ja, versucht normal zu leben, weil meine Eltern waren jung, die waren knackig, die wollten auch leben, wurde auch nie darüber gesprochen. Und durch dieses Mädchen habe ich dann auch die andere Welt kennengelernt, die Welt der behinderten Menschen, weil ich dann unbedingt dann auch in die gleiche Schule gehen wollte, wie sie dann auch, also nach Köln, auf eine Realschule für Behinderte und Nichtbehinderte. Also ich habe dann zwei Welten kennengelernt. Als Kind kriegt man aber trotzdem manche Sorgen nicht mit. Zum Beispiel die Eltern meiner Mutter, die hatten gegenüber, wo mein Vater in der Apotheke seines Vaters später gearbeitet hat, auch diese übernommen hat, die hatten ein Schuhgeschäft. Und mit 5 Jahren durfte ich auch ins Schuhgeschäft mit rein. Und da habe ich auch den Leuten gern mal die Tür auf und zugemacht. Dadurch hatten die eine unglaubliche Einbußung, eine finanzielle Einbußung. Es wurde natürlich in so einem kleinen Örtchen Besinzig hinter vorgehaltener Hand gesagt, das ist Gottes Schande. Selbst der Pastor hat einige Bemerkungen losgelassen gegenüber meinen Eltern. Das habe ich aber Gott sei Dank nicht so mitbekommen. Und es wurde mir auch gar nicht so gezeigt. Also die hatten schon ihre Sorgen mit den Geldeinbußungen, weil dort ein behindertes Kind war. Was ja Gottes Schande war in so einem Dorf. Und trotzdem konnte ich als Kind relativ frei sein, ja. Aber dadurch, dass meine Mutter eben die treibende Kraft war und dass die Behinderung nie so aufs Butterbrot geschmiert worden ist, glaube ich, hatte ich eine gute Zeit und mit Menschen, die nicht behindert und behindert waren. Und ja, dann kam meine Liebe zum Pferd, dann kam der Sport. Erst viel später kamen so gewisse Dinge, die mich dann unglücklich gemacht haben. Ich wollte unbedingt Erzieherin werden. Ich war beim Arbeitsamt, ich bekam ein Verbot ausgesprochen. Ich durfte nicht Erzieherin werden, weil ich behindert war. Aber die Kindheit als solches, ich bin mit meinem Roller zu meiner Freundin auf dem Bauernhof gefahren, bin im Kuhfladen ausgerutscht. All diese Dinge durfte ich erleben und ich wurde einfach nicht versteckt. Und ich weiß heute, dass viele Betroffene, Kontergangeschädigten schon versteckt worden sind. Oder man hat ihnen einen Poncho übergestülpt, damit man es nicht sieht. Oder man hat sie einfach in ein Heim gesteckt.
Immer wieder wird Bianca gefragt, ob sie ihrer Mutter die Schuld an ihrer Behinderung gibt.
Meine Mutter hat ja nur eine einzige Tablette genommen. Ich weiß nicht, warum. Das ist Schicksal gewesen. Zumal meine Mutter eine Tablette genommen hat, weil, wie sie schwanger mit mir waren, waren die beiden noch nicht verheiratet. Und in der Zeit, noch nicht verheiratet zu sein, war ein großes Drama. Und meine Mutter war bei meinem Vater und sie war ganz aufgelöst. Und dann hat er gesagt, komm Annemie, nimm eine einzige Tablette, ich nehme die auch, das beruhigt und wir kriegen alles hin und wir heiraten. Das war Schicksal. Also meine Mutter lebt nicht mehr, aber ich habe ihr nie einen Vorwurf gemacht, auch meinem Vater nicht, obwohl er ja Apotheker ist. Aber da konnte keiner was dafür. Aber ich habe immer gesagt, ich kann meiner Mutter und meinem Vater gar keine Schuld geben. Es war ja nicht rezeptpflichtig. Es war ja frisch auf dem Markt, noch nicht lang genug. Es wurde viel geheim gehalten, bis das erst richtig rauskam. Das ist doch die Profitgier der Firma. Die hat eigentlich viele Menschenleben und Ehen zerstört, was ich unglaublich schlimm finde. Und mir ist es wichtig, dass man eigentlich den größten Skandal in Deutschland, Pharma-Skandal, nie vergisst. Aber es wird immer wieder Dreck auf den Markt geschmissen. Und das finde ich so schade, weil wir sind das lebende Beispiel.
Je älter Bianca wird, desto mehr wird ihr bewusst, dass sie behindert ist und im Alltag auf die Hilfe anderer angewiesen ist.
Wie zum Beispiel auf Toilette gehen oder Haare waschen oder mal den Hosenknopf zumachen. Zwar habe ich gelernt, lange einzuhalten, das war ja unsere Macke von uns vielen, bloß nicht viel auf Hilfe angewiesen zu sein, was natürlich totaler Quatsch war, weil es einfach auch ungesund war. Aber da habe ich schon so mit 13, 14 fing das schon an, dass ich gemerkt habe, oh Scheiße, das behindert mich schon in manchen Dingen. Natürlich gab es in meiner Jugend auch, wo ich nicht dran kam, wo ich geflucht habe, wo kein Schwein da war, wo ich dann mit Stuhl und Höckerchen mich irgendwie hochgekraxelt habe. Da habe ich geflucht ohne Ende. Ja, ist leider so. Da habe ich auch manchmal gesagt, so ein Scheiß, warum ausgerechnet ich? Aber ich habe keinen Vorwurf gemacht. Ich wüsste nicht, ob ich mich damit wohler fühlen würde, wenn ich jetzt lange Arme bekommen würde. Ich sag mal, ich war vielleicht ein bisschen freche Schnauze, aber ich habe dann auch gefragt, kannst du mir mal bitte helfen? Und bin auf die Menschen zugegangen. Oder wenn ich im Zug saß und gegenüber saß eine Mutter mit einem Kind und das Kind sagt, Mama, die hat aber kurze Arme. Und dann sage ich, ja, das stimmt. Und dann kriegt das Kind einen auf den Mund gehauen. Und da habe ich dann gesagt, warum machen Sie das denn? Erklären Sie es doch oder soll ich es erklären? Also die Konfrontation kam immer mehr und immer wieder. Aber auch die körperliche Konfrontation, die mich dann in manchen Bereichen doch behindert hat.
Bianca ist gerne mit Menschen zusammen und geht locker auf sie zu. Als dann im Teenageralter erste Liebesbeziehungen wichtig werden, hat auch sie ihren ersten Freund.
Nachdem meine Eltern, also Gott sei Dank, sich haben scheiden lassen, weil mein Vater war trotz alledem streng, bin ich vorher schon in ein Internat abgehauen, weil ich einfach weg wollte. Das war aber ein ganz kleines Internat, da konnten nur körperbehinderte Menschen hin, die eben eine weite Anreise hatten zu dieser besagten Schule in Köln, weil das eine Integrativschule war. So, und wir hatten tolle Pädagogen, einen tollen Leiter und da waren zum Beispiel Jungen- und Mädchenzimmer auf dem Flur gemischt. Das wurde nicht krass getrennt. Also es war eine Pädagogik damals, wow. Und natürlich, Sexualität spielte auch eine Rolle und dann habe ich mich mal in den verliebt vom Internat und mal in den. Aber so mein erster Freund, da bin ich auch auf ihn zugegangen, habe gesagt, willst du mit mir gehen? Wie das so früher üblich war. Und er war nicht behindert. Ne? Ich habe gerne getanzt, ich war ein flippiger Typ. Ich habe auch ein bisschen die Hippie-Zeit mit Jesuslatschen, diese indischen Kleidchen alle durchgemacht. Ja, aber ich wurde da auch gar nicht zurückgewiesen. Und dann kam natürlich eine Zeit, wie ich dann meine Ausbildung gemacht habe als Erzieher. Dann war es wirklich schwer, ja, einen Freund zu kriegen. Ich war aus dieser Behindertenwelt, die Nichtbehindertenwelt, die verlief nachher nur noch im Reitstall ab, war ich dann weg. Ja, und dann lernte ich irgendwann mal durch Zufall wirklich die große Liebe meines Lebens damals kennen. Und der war nicht behindert und der ging ganz normal damit um. Natürlich habe ich ihn auch gefragt, Ich möchte nicht, dass man mit mir nur spielt und mich ausprobiert, wie das ist, Sexualität zu haben mit einer Behinderten. Und es hatte sich erwiesen, wir waren über 9 Jahre zusammen. Ja, und dann habe ich leider Schluss gemacht, weil ich mich dann in anderen verliebt habe. Das kann genauso passieren, ne? Bin jetzt verheiratet und bin aber jetzt mit einem auch kontergangsgeschädigten Mann verheiratet. Also es gab Höhen und Tiefen in der Sexualität, in der Findung, einen passenden Mann zu kriegen. Und während meiner Leistungssportzeit wurde das immer weniger, weil ich da auch etwas vielleicht nur fokussiert war auf den Leistungssport.
Schon seit ihrer Kindheit hat Bianca eine besondere Kraftquelle, den Pferdesport. An den Tag, an dem sie zum ersten Mal auf einem Pferd sitzen darf, erinnert sie sich ganz genau. Denn es ist ein Moment, der ihr ganzes Leben prägen wird.
Da ich ja viel operiert worden bin, war ich regelmäßig zu Untersuchungen in Münster. Dann kam bezüglich für uns kontergangsgeschädigten Menschen bei den Ärzten, Professoren die Frage auf, inwieweit können die sich helfen, wenn sie mal erwachsen werden und alleine leben. Und somit hat man dann in Münster auch so eine Art kleines Zentrum, hatte man dort, wo man zu einem Selbsthilfetraining eingeladen worden ist, über 2-3 Monate mit Schulanschluss, mit allem Schnickschnack. Ja, und dann saß ich eines Tages in dem Zimmer und da kam eine Schwester und sagte zu mir, Bianca, möchtest du mal auf dem Pferd sitzen? Und das waren damals die ersten kleinen Schritte des therapeutischen Reitens. Ja, und mir war es langweilig, ganz ehrlich. Wochenende kamen die Eltern nicht, weil immer nach Münster war immer ein Akt. Und ich dachte, ja, gerne. Ja, und dann bin ich mitgefahren. Und dann war da so ein Füchschen. Ich guckte das Tierchen nur an. Ich wurde auf eine Decke draufgesetzt, geführt an der Longe und das war's. Und dann nochmal, da war ich 8. Ja, und das ist natürlich das Alter, Pferd, ne? Bei den Mädchen besonders. Ja, und dann kam ich nach Hause und da war ich noch nicht auf dieser Behindertenschule, erst später. Und habe das meiner Klassenkameradin erzählt, dass ich ein paar Mal auf dem Pferd gesessen hätte. Ja, sagt sie, ich gehe schon reiten. Sag ich, wo? Sag ich, in Bad Bodendorf. Ja, meinen Roller genommen. Ich konnte damals noch aus Gleichgewichtsgründen kein Fahrrad fahren. Da bin ich mit der da hingefahren, habe mir das angeguckt. Und damals war ja Reiten ein teurer und elitärer Sport. Und es entwickelte sich in der Zeit langsam, dass dann auch normale Menschen, die nicht so viel Geld haben, kamen so Reitschulen, wurden langsam, schoss aus den Pilzen heraus. Ja, dann bin ich zu meinen Eltern hin und habe gesagt, ich möchte reiten. Und dann hat meine Mutter gesagt, nein, kommt überhaupt nicht in Frage. Sag ich, warum? Und sie hatte einfach Angst um mich, wenn ich stürze wegen den Hüften, weil die haben viel durchgemacht. In der Zeit, wo ich operiert worden bin, durften die mich nicht besuchen. Nur durch so ein Guckloch. Damals war das so üblich, durch ein Guckloch gucken und das war's. Damit das Kind keinen Abschiedsschmerz erfährt. Da habe ich dann meine Oma bezichtigt und habe gesagt, Mensch, Oma, ich will unbedingt reiten, bitte, bitte helf mir doch. Und da hat sie mir ein Bild gezeigt, sagt sie, damals als junges Mädchen wäre sie auch geritten in einem Damensattel, also vorm Krieg. Und da habe ich sie so weit beknetet, sage ich, Oma, bitte, ich brauche eine Unterschrift. Ne? Also dann hatte meine Oma anstatt Annemarie Funke, hat sie Annemarie Vogel, wie meine Mutter so heißt, geschrieben. Da bin ich ja mit dem Zettel hin. Meine Oma hat mir ein bisschen Geld gegeben und sagte, probier es mal aus. Ja. Und dabei bin ich hängen geblieben in einem kleinen Reitstall ohne Reithalle. Aber diese Reitlehrerin, die hat mir das Vertrauen gegeben, dass ich das irgendwie kann. Und die sind oft jede Reitstunde nebenher gelaufen, aus Sicherheitsgründen. Und eines Tages kam es, dass ich dann alleine geritten bin. Sie war die Entwicklerin für einen verlängerten Zügel, alles Mögliche. Aber die hat mir das Gefühl gegeben, hey, warum auch nicht du? Und dabei ist es geblieben. Und natürlich muss ich auch dazu sagen, die Reiterei und das Pferd hat mich unheimlich stark gemacht. Nicht nur durch die Erfolge. Nein, es hat mich stark gemacht, weil es war ein Lebewesen, was mich getragen hat. Wo ich aber obendrauf meine absolute Freiheit und Selbstständigkeit gespürt habe, weil ich war der Pilot. Dann war auch noch eine finanzielle Sache. Ich war zwar Apothekerskind, aber ich habe nichts geschenkt bekommen. Meine Eltern haben jeden Pfennig rumgedreht. Ja, es war so. Mein Vater hat klar und deutlich gesagt, wenn du reiten willst, dann mach, sieh zu. Also ich war nicht die Apothekerstochter, wie sonst das so ist. Aber ich glaube, das hat mich auch wiederum stark gemacht. Und habe ich gelernt, mit Geld umzugehen.
Auch Biancas Eltern verstehen, dass es ihrer Tochter ernst ist mit dem Reiten, dass es ihr Herzenswunsch ist.
Ja, dann bekam ich die ersten Reitstiefel gekauft. Eine erste Reithose wurde gekauft. Ja, aber ich habe trotzdem, weil in so einem Reitstall waren immer viele Mädchen. Die Mädchen konnten die Pferde putzen, konnte ich nicht. War ich auch wieder gehandicapt. Aber ich habe mir die Reitstunden trotzdem ein bisschen selber verdient. Das, wie die anderen Mädchen auch gemacht haben. Ich habe mitgeholfen beim Ausmisten. Ich war eine perfekte, pingelige Kehrerin. Habe die Stallgasse gekehrt und somit. Und in dieser Zeit hatte ich mein Lieblingspferd. Das war ein Schulpferd. Und der hat mich getragen und getragen. Und es wurde dann immer mehr. Zum Sport, das sind die Menschen, die mich früher begleitet haben. Dass ein Mensch mal zu mir sagte, Bianca, warum gehst du nicht auf Turnier? Sag ich, warum? Ich bin doch behindert. Nee, sagt er, du bist der Pilot. Und das Pferd wird bewertet. Und somit war der Einstieg ins Turnierleben gegeben. Und ich kann nur sagen, die Reiterei konnte ich nur deswegen machen, weil ich Menschen hinter mir hatte, die mir geholfen haben, weil ich brauchte Hilfe beim Putzen, beim Satteln, beim Hochheben und die an mich geglaubt haben. Und dadurch ist auch der Erfolg gekommen. Und dann kam die Erfolgsgeilheit von mir.
Bianca geht es nicht nur um den Erfolg beim Reiten. Sie beweist die Stärke und den Mut, als Pionierin voranzugehen, sowohl im Para-Reitsport als auch im Beruf.
Ich hatte Glück in dem Sinne. Ich bin ja trotz Widerstände des Arbeitsamtes, trotz Berufsfindungswerk in Heidelberg, bin ich trotzdem meinen Weg gegangen, weil ich unbedingt Erzieherin werden wollte. Und das, glaube ich, ist dieses unbedingt oder gewisse Dinge durchsetzen. Das habe ich auch ein Stück durch meine Mutter oder meine Oma hat durch den Krieg unheimlich viel auch mitgemacht und hat damit auch ihre Stärke gekriegt und hat mich sofort in ihr Herz geschlossen und mich auch nicht abgeschoben und war die kreativste Oma überhaupt, weil die ganzen Prozesse, was mit Grünenthal zu tun hat, wo meine Eltern vielleicht auch in der Zeit etwas überfordert waren, weil sie noch jung waren, aber sie hat sich dieser angenommen und hat für mich gekämpft bis zu ihrem Tode. Letztendlich zieht sich mein Faden wie eine Pionierin durch. Als behinderte Erzieherin, dies und das. Ich war die erste Weltmeisterin überhaupt für Deutschland. Und das war alles in den Kinderschuhen. Und wir haben also eine Teamkollegin, die keine Beine hatte, aber nicht konnte gar geschehen. Wir sind durch ganz Deutschland getingelt auf internationalen Turnieren, um überhaupt Schauprogramme zu machen oder reiten zu dürfen, um den Behindertensport, also ich sage jetzt Parasport, mehr in die Öffentlichkeit zu bringen. Weil es wurde immer verwechselt mit dem therapeutischen Reiten. Wir haben Dressur geritten und nicht Therapie, verstehen Sie? Und das, was jetzt die Para-Dressurreiter haben, das war auf unseren Schultern, wurde dann getragen sozusagen, weil wir haben uns nicht kleinkriegen lassen, weil wir gesagt haben, wir sind nur der Pilot und das Pferd wird bewertet. Und uns war es wichtig, unheimlich viel in die Öffentlichkeit zu gehen, um auch die Ängste und Vorurteile der Sportler abzubauen. Ich habe ja die Weltmeisterschaft 3-mal Gold gemacht und das mit zugelostem Pferd. Damals durften wir kein eigenes Pferd mitnehmen. Danach war es mir wichtig, ich habe gesagt, so, jetzt gibt man Gas und man macht und tut. Und ich war ja nicht nur im Parasport tätig, Ich komme aus dem Nichtbehindertensport. Und unsere Sportart, um uns zu qualifizieren, müssen wir auch nichtbehinderte Turniere gehen. Weil, logisch, Pferd wird bewertet. Nicht der Reiter. Dem Pferd ist es egal, ob dein Arm weg ist. Dem ist es auch egal, ob zwei Beine weg sind. Das spielt keine Rolle. Es ist eine Trainingssache und eine Vertrauenssache. Aber danach wurde es mir immer wichtiger, noch mehr. Bin natürlich auch auf die Schnauze gefallen, wie jeder Sportler auch. Da gibt es auch Höhen und Tiefen. Was zu bewirken, um jetzt ja, Türen und Toren weiter zu öffnen für die, die nachkommen. Das war mir immer wichtig.
Reiten als Leistungssport muss Bianca 2011 im Alter von 50 Jahren aufgeben. Eine Spätfolge der Kontergan-Schädigung. Denn Kontergan geschädigt, das bedeutet nicht nur, dass Gliedmaßen fehlen oder deformiert sind. Kontergan hat auch weitere Schäden verursacht.
Zum Beispiel das Knochengerüst ist verkrüppelt. Und als Kind musste ich sehr vielen Hüftoperationen mich unterziehen. Also weil die Hüftpfanne, der Hüftkopf, war verkrüppelt und es lag nicht an der richtigen Stelle. Und man hat das zum Glück früh genug erkannt. Und dann bin ich operiert worden, mehrfach. Sonst würde ich heute im Rollstuhl sitzen. Aber es kommt noch hinzu, die Verkrüppelungen sind da. Aber durch die untypischen Bewegungen, durch meinen Beruf, durch mein Leben, ich wollte ja immer so viel wie möglich selbstständig machen, das heißt also untypische Bewegung, hat man den Körper auch überbelastet. Und das ist jetzt auch noch die Folge, dass man den Körper überstrapaziert hat, ja. Natürlich habe ich ab und zu mal Momente, wo ich manchmal richtig traurig bin, weil ich würde gerne noch mal so losreiten wie früher, aber ich musste 2011 aufhören, weil ich nur noch Schmerzmittel nahm. Das war der heftigste Einschnitt überhaupt, ja. Das war, wenn man über 20 Jahre Leistungssport in dem Sinne gemacht hat und Reiten oder Dressurreiten kann man ja noch bis zum hohen Alter. Und dann wird man so rausgeworfen, weil du Schmerzen hast, weil es nicht mehr geht, weil du keine Luft mehr kriegst vor Schmerzen.
Auch wenn Bianca Dressurreiten als Leistungssport nicht mehr ausüben kann, die große Liebe zum Pferd, die bleibt.
Also ich habe ja als Kind, ja, Jugendliche, da waren ja noch gar nicht die Ambitionen zum Sport. Das war einfach diese Hingabe zu dem Pferd. Ich habe früh gelernt, auch Verantwortung zu übernehmen. Und wenn ich das eben organisiert habe, dass das Pferd gut versorgt war. Also ich sitze heute wieder auf dem Pferd, zweimal in der Woche, aber ich mache keinen Leistungssport. Es tut meiner Seele gut und es tut auch meinem Körper gut. So. Aber alleine die Situation im Stall, zu gucken, wie geht's dem Pferd. Oder ich gebe zwischendurch auch Unterricht und unterstütze auch ein bisschen junge Talente. Aber das ist so ein Leben, das kann man einem, der mit Pferden nichts zu tun hat, gar nicht erklären. Also ich weiß auch nicht, ich glaube, das kann auch einer, der gerne Fußball spielt, bis zum Tod umfallen, ist das genauso so ungefähr. Das ist auch ein bisschen Sucht und ein bisschen Gewohnheit. Und für mich war der Reitstall der, wo ich mich am wohlsten gefühlt habe. So ein Pferd strahlt auch was aus. Es ist hübsch, es ist weich, sanft. Natürlich gibt es auch Pferde, die eben gefährlich sind, aber Pferde werden gefährlich gemacht durch Menschenhand. Aber alleine dieses Lebewesen ist einfach schön. Ja, es ist eine gewisse Sucht und ich werde die bis in mein Grab mitnehmen, also ganz ehrlich. Ne? Ja, es ist einfach unbeschreiblich.
Bianca ist dabei, ein Buch zu schreiben, über sich, über ihr Leben. Denn sie möchte, dass die Menschen sie kennenlernen und sie möchte ihnen etwas mit auf den Weg geben.
Weil, wenn man ein Ziel hat, oder ich habe ja auch gelernt, auf Menschen zuzugehen. Und das ist, glaube ich, das A und O im Leben. Auf Menschen zugehen, vielleicht auch auf Menschen wieder weggehen, weil sie dir nicht gut tun. Ich glaube auch, Menschen, egal ob man Kontergan geschädigt ist oder durch eine andere Sache behindert wird, es gibt immer Dinge, wozu man auch kämpfen kann. Und es gibt immer bei jedem Menschen, egal ob man behindert ist oder nicht, Ressourcen, die vielleicht man nur aufwecken muss, um ein Stück voranzukommen und auch vielleicht glücklich zu werden oder solche Dinge. Das glaube ich fest dran. Das Wichtige ist aber auch, das habe ich eben schon mal betont, ich möchte, dass dieser Skandal nie vergessen wird. Und auch, dass Menschen untereinander sich akzeptieren, respektieren und auch mal zuhören und auch mal ein Stück sich selbst reflektieren. Weil Inklusion ist immer noch nicht da. Und wenn man die Politik heute noch dazu nimmt, habe ich große Angst, weil ich glaube, dass wir gerade auch in den 60er Jahren, wir sind ja in den 60er Jahren leider geboren und die einen Eltern haben es geschafft, die anderen nicht und unter uns Kontergangsgeschädigt gibt es alle Sparten an Menschen. Der eine ist Professor, der andere ist ein Jazzspieler, der andere ist ein Rechtsanwalt. Alles, wir haben alles, wie es im normalen Leben ist. Und was wir, glaube ich, aufgrund, dass wir auf die Straße gegangen sind und auch ganz besonders 2008, paar Jahre immer wieder auf die Straße mit vielen Demonstrationen, das bedeutet viel Kraft, aber wir haben gezeigt, es lohnt sich. Es lohnt sich, was für sich selbst zu tun und für andere zu kämpfen.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der ARD-Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.